Bring dich mit. Ein Podcast von Sikon Hospitality.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bring dich mit, dem Podcast rund um Hospitality, Trends, Innovationen, Wirtschaft und natürlich noch ganz, ganz viel mehr. Wir sind Minu und Sarah und gemeinsam tauchen wir tief in die verschiedensten, spannendsten Welten ein, die es so auf dem Korridor gibt.
Heute steht purer Genuss auf kleinstem Raum im Mittelpunkt. Also die emotionale Magie wie Essen und Reisen ineinander greifen, smarte Tipps, um unterwegs das echte gute Restaurant zu finden und wie man selbst vielleicht auch mit simplen Mitteln in einer winzigen Kitchenette kulinarische Highlights zaubert.
Dazu haben wir einen Jungstar aus der Hamburger Sterne-Gastronomie bei uns zu Gast, und zwar Paul Decker, den Chefkoch sowie Inhaber des Coeur in Winterhude und einer der jüngsten Sterneköche der Stadt. Schön, dass du da bist, Paul.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Welcome.
Wir starten meistens unseren Podcast mit einem kleinen Icebreaker. Und das würden wir jetzt natürlich auch mit dir machen und wir packen hierzu unseren Koffer. Stellt euch alle vor, ihr seid auf Reisen, habt nur eine ganz winzige Kitchenette zur Verfügung, also ganz, ganz wenig Fläche. Was packt ihr an drei Essentials in euren Koffer ein, um dort großen kulinarischen Genuss zu zaubern?
Darf ich anfangen? Mhm. Also Number One ist bei mir ein scharfes Messer. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als stumpfe Messer und alle meine Freunde sind wirklich immer ganz verängstigt vor meinem Messer, weil das ist ein ganz großes, scharfes, gutes Messer und alle müssen, wie kannst du damit schneiden?
Ja, ich hätte auch Angst vor dir.
Ich brauche dieses Messer, das ist ganz wichtig. Und dann, ich weiß nicht, ob das Cheaten ist, aber ich brauche meine Heißluftfritteuse. Sie heißt Heidi. Es wird ein bisschen eng im Koffer, aber Heidi muss auch mit. Die ist täglich in Gebrauch.
Sehr cool.
Also meine drei Essentials wären definitiv so eine Art Gewürzset. Also das größte Gewürz, was ich nutze, ist Salz.
Sarah benutzt nur ganz bisschen Salz beim Essen.
Also ja, ungesund, nicht, sollte man nicht zu viel nutzen. Aber ich finde, es ist für mich halt wichtig. Und dann würde ich definitiv Weingläser einpacken. Also ich trinke sehr gerne Wein und zum Essen kann man das doch ganz gut machen. Deswegen würde ich es definitiv mitnehmen. Gleichzeitig aber auch einen Flaschenöffner, weil ich kriege jegliche Flaschen, die irgendwie im Verschluss sind, nicht anders auf. Also ich brauche definitiv einen Flaschenöffner, selbst wenn mir Leute zeigen, wie es anders geht. Ich kriege es partout einfach nicht hin und würde mir wahrscheinlich wehtun. Und drittens brauche ich definitiv ganz viel Küchenpapier. Also ich bin Heavy User. Also man kann es auch anders machen, aber ich nutze das schon sehr gerne. Also da darf man mir, glaube ich, nicht in der Küche zugucken.
Und das du, kann Paul? Ich voll verstehen. Ich wäre auf jeden Fall auch beim scharfen Messer dabei. Das ist essential. Ohne das geht's nicht. Salz finde ich auch immer gut. Ich gehe meistens davon aus, dass das irgendwie da ist und werde häufig enttäuscht, leider. Deswegen muss ich dann immer nochmal losziehen. Ja, und irgendwie so viel finde ich, man kommt um vieles drumherum. Ich finde so eine Bialetti irgendwie immer ganz cool, so eine kleine Kaffee, also Espresso-Maschine. Ja, die kann man cool. Halt irgendwie immer auf den Herd draufstellen. Und ich muss sagen, die Zeit, die ich im Saarland gelebt habe, hat mich geprägt. Und bei mir beginnt jeder Tag, ich hoffe, man kann es verstehen, aber jeder Tag beginnt mit einem weichgekochten Ei mit Maggi.
So, oh. Schade.
Okay, also ja. Bei Salz war ich noch mit dabei. Also endlich.
Ja, es gibt viele, die können es nicht verstehen, aber ich weiß es nicht. Irgendwie hat das angefangen und es ist so eine kleine Sucht geworden.
Spannend.
Hey, interesting.
Ja, ich glaube, damit können wir auch direkt in unser Thema weiter starten. Spannende Essentials, die wir hier alle mitnehmen und mal gucken, wo uns die Reise hinführt mit diesem gepackten Koffer.
Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Thema. Als Einstieg erstmal eine kurze Frage, Paul. Es gibt ja diesen Mythos, dass man im Sterne-Restaurant eh nicht satt wird. Es sind alles einfach nur so winzige Häppchen auf riesigen Tellern. Stimmt das? Ist da was dran?
Ich hoffe nicht. nein, also das gehört natürlich zum ganzen Thema dazu. Ne? Wir machen uns sehr viel Gedanken um die Präsentation, was wir auf dem Teller machen, dass wir eine schöne Vielfalt zeigen. Aber natürlich auch, und das ist ein Riesenpunkt, wie satt wird man nach so einem Menü? Wann ungefähr trifft dieser Sättigungspunkt ein im Menü? Ist ja natürlich auch doof, wenn man irgendwie am zweiten Gang schon satt wird oder am dritten, ne? Und es kommen halt irgendwie noch 3-4 Gänge. Das ist ein Riesenthema. Das mussten wir am Anfang so ein bisschen rausfinden, aber ich glaube, dass wir aktuell an einem schönen Punkt sind, wo man perfekt gesättigt im besten Falle nach dem Dessert nach Hause geht.
Und bevor wir weiter tiefer in andere Themen reingehen, vielleicht magst du uns mal erzählen, wo du herkommst, wie du eigentlich zum Kochen gekommen bist und vor allem auch die Geschichte deines Restaurants Coeur. Wie du überhaupt zum Gründen gekommen bist und was das Konzept ist von euch.
Ja, also ich bin Paul, ich bin 32 Jahre alt.
Jung.
Ich bin ein Kind der Mittelmosel, das heißt, ich komme aus Rheinland-Pfalz. Bin da ganz behütet in einem kleinen Ort aufgewachsen, habe meine Kochausbildung nach der Schule gemacht, mit 16 ganz klassisch meine Kochausbildung angefangen, 3 Jahre, und habe dann da so ein bisschen mein Unwesen getrieben, war hier und da in ein paar Restaurants, verschiedene Qualitätsstufen würde ich jetzt vielleicht sagen, also von Sterne-Gastronomie über Hotellerie, aber halt auch einfach, ich sag jetzt mal, gut bürgerliche Restaurants, habe eine Zeit im Ausland mal so ein Auslandsjahr in Neuseeland gemacht, habe da ein bisschen gekocht und kam dann zurück und habe mich 2022 mit meiner Partnerin dazu entschieden, nach Hamburg zu ziehen. Und so ein bisschen auf dem Weg hierher hat sich die Chance für das Restaurant ergeben, möchte ich so sagen. Ich habe über diese ganze Covid-Zeit, kam halt relativ viel Langeweile bei uns allen auf, glaube ich. Also Gastronomie, wir sind halt irgendwie so ein bisschen domestiziert mit viel Arbeit und hatten dann halt einfach nichts zu tun. Und dann hat es angefangen, dass ich Kochwettbewerbe gemacht habe oder mitgemacht habe. Und da habe ich einfach ein super Netzwerk aufgebaut innerhalb Deutschland, Österreich und Schweiz, also für die ganze Dachregion. Und dann kam das Thema auf, nach Hamburg zu ziehen. Ich habe dann da einfach so ein bisschen im Netzwerk rumgefragt, so hey, kennt jemand in Hamburg irgendwie, weiß ich nicht, coole Gastronomie außerhalb dieser einschlägigen Gastronomie, die man halt, sage ich mal, relativ direkt über Social Media oder so kennenlernt. Und dann kam ein Kontakt auf und sagte, hey, da sind welche, die wollen ein Restaurant aufmachen oder planen ein Restaurant zu eröffnen und kannten Josh schon. Und Josh haben sie gesagt, hey, wir planen ein Restaurant aufzumachen, wir brauchen noch jemanden für den Service. Wir haben schon einen Küchenchef, aber das war noch gar nicht fest. Und mir haben sie gesagt, wir haben schon jemanden fürs Restaurant, wir brauchen noch einen Küchenchef. Und dann, ja, haben sie uns irgendwie so ein bisschen verkuppelt miteinander, würde ich fast sagen. Wir haben uns getroffen und dann habe ich Josh kennengelernt und wir haben einfach mal ganz locker darüber gesprochen, wie wir uns das denn so vorstellen, einen eigenen Laden. Damals hatten wir gar nicht die Idee eines Sterne-Restaurants, das muss man wirklich sagen. Also wir hatten den Plan eines Restaurants mit Bar, dass wir Essen mit Getränken paaren können. Nicht nur unbedingt mit Wein, sondern generell einfach mit Drinks, mit allem, was es halt so als flüssige Ernährung gibt. Mhm. Und wir wollten irgendwie guten, coolen Service machen, cooles Essen und einfach irgendwie Spaß dabei haben. Die Küche im Restaurant, die war auch erst einen Tag vor Eröffnung fertig. Oh, wow. Und das heißt, wir hatten auch gar keine Möglichkeit, mal Probe zu kochen. Das war anfangs der Plan, okay, wir haben die Küche 2 Wochen vorher fertig, wir können Probe kochen und ausprobieren und sowas. Ja, Brüste kochen.
Yeah.
So ist das, glaube ich, wenn man irgendwie was neu aufmacht oder sowas, das funktioniert alles immer nicht. Ja, dann waren alle erleichtert, dass es dann doch geschmeckt hat, zum Glück. Und ja, dann haben wir angefangen. Das erste halbe, dreiviertel Jahr läuft immer, glaube ich, so ein bisschen schleppend irgendwie. Es wurde uns schon gesagt, so rechnet damit, das ist normal, aber ihr macht einen guten Job. Das wird schon irgendwann kommen. Das hat uns zu der Zeit beruhigt, aber natürlich finanziell nicht unbedingt geholfen. Mhm. Aber das haben wir dann irgendwie zum Glück überstanden. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, so nach 1,5 Jahren, da kam, glaube ich, dann die Listung im Guide Michelin als Empfehlungsrestaurant quasi oder eine Empfehlung, dass man da hingehen kann. Und dann haben wir uns die Gedanken gemacht, okay, glaubst du, weil wir eh schon Menü serviert haben, wir könnten es schaffen, mit dem Konzept, ohne was dran zu ändern, einen Stern zu kochen. Und dann war natürlich erstmal so ein bisschen die Sache von Josh auf jeden Fall ganz groß. Okay, hey, ich will aber hier nichts am Konzept ändern und sowas. Das war für mich auch klar. Wir wollen das Konzept so beibehalten. Wir wollen es genauso, ich sag mal in Anführungsstrichen, locker weiterführen wie bisher. Die Gäste sollen sich weiterhin wohlfühlen. Und wir wollen da nicht auf einmal gezwungen wirken oder so. Mhm. Und dann haben wir da noch versucht, ein bisschen mehr Gas zu geben oder vielleicht auch getan. Und dann kam überraschenderweise für uns auch im Folgejahr der Stern.
Wenn du jetzt das Konzept eures Restaurants, sage ich mal, in 3 Sätzen beschreiben müsstest, wie wäre das? Kannst auch mehr machen.
Ja, das ist immer, wie beschreibe ich unser Konzept? Regional, saisonal, aber das ist, glaube ich, auch irgendwie schon fast ausgewaschen, diese Floskel. Aber es ist das, was wir tun. Mhm. Wir orientieren uns sehr stark am Angebot aus der Region. Ich sage mal, Region ist natürlich auch immer ein bisschen wir haben uns jetzt keinen Zirkel genommen und dann irgendwie einen Kreis ums Kür gezogen. Wir versuchen einfach Sachen zu verwenden, die wir sehr gut vertreten können. Ob es irgendwo eine nachhaltige Fischerei ist oder eine Fischzucht oder wenn es in Richtung Fleisch geht, gucken wir uns ganz genau an, wo kommt das her, was ist denn das genau. Deswegen gibt es tatsächlich auch relativ wenig Fleisch bei uns, weil wir einfach noch nicht so viel gefunden haben, was wir so genau vertreten können oder wollen. Mhm. Bei Gemüseanbau genau das Gleiche. Viel von kleinen Bauernhöfen um Hamburg drumherum, ob es jetzt irgendwo aus Niedersachsen oder aus Schleswig-Holstein ist, wo man einfach sagt, okay, das macht Spaß, damit zu arbeiten. Dann ist die Karotte krumm und die ist auch voll mit Erde, die da ankommt. Das ist natürlich alles mit ein bisschen mehr Arbeit verbunden, aber das Endprodukt ist natürlich halt viel geiler, ne? Also nur eine Karotte, die schmeckt halt, wie sie schmecken soll. So wie ich das irgendwie von früher aus dem Garten von meinen Eltern noch kenne. Ja, dazu wollen wir das Ganze einfach als Wohnzimmeratmosphäre haben bei uns. Also die Gäste sollen sich sehr wohl fühlen. Keiner soll sich irgendwie gezwungen fühlen, auf einmal mit Anzug reinzukommen und einfach Spaß haben und fallen lassen.
Also eher so auch die typischen Klischees nicht vertreten. Also es gibt ja doch gerade Leute, die vielleicht das erste Mal dann Sterneküche ausprobieren, dann noch so Sachen, wie gerade Mino ja auch zu Beginn gesagt hat, da werde ich ja sowieso nicht satt, da muss man definitiv mit einem Anzug auftauchen, da muss ich aufpassen, was ich sage. Das sind ja alles so Klischees, die ja gar nicht so wirklich stimmen, ne? Oder vielleicht früher eher stärker vertreten waren.
Genau, also ich glaube, es tut sich ganz viel in der gehobenen Gastronomie, weil da auch keiner mehr Bock drauf hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, ne? Also wenn man an einem Freitag oder Samstagabend bei uns ins Restaurant kommt, das ist schon sehr lebhaft. Wir haben anfangs mal aus Spaß irgendwie gesagt, ich möchte gehobenes Essen, aber in der Atmosphäre einer Rahmenbar irgendwie haben, dass es einfach so ein bisschen wuselig ist, es ist ein bisschen enger gestellt, aber das bringt halt Leben in so einen Gastraum, ne? Und das macht dann halt irgendwie auch für uns viel mehr Spaß. Man muss auch sagen, dass man Fehler vielleicht auch ein bisschen vertuschen kann. Nein, aber ich finde das Gesamtkonzept wesentlich wichtiger als nur das, was auf dem Teller ist, mittlerweile. Früher habe ich immer nur auf die Teller geachtet, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, auch wenn ich selber essen gehe, ich achte viel mehr auf das komplette Erlebnis, was hatte ich, wie ist die Begrüßung, der Service, die Getränke, wie passt alles zueinander, also so, weiß nicht, natürlich Begleitung und so, das spielt auch immer ein Riesenthema, kann man auch alleine kommen, ne? Also ich glaube, bei uns kann man auch sehr gut alleine essen. In manchen Restaurants ist das, glaube ich, schon so ein bisschen awkward, wenn man dann so alleine da sitzt und
sehr einsam,
genau. Sich wie so ein Fremdkörper.
Genau, ja. Ja, das kommt dann irgendwie alles zusammen und das würde ich sagen, ist auf jeden Fall unsere Stärke.
Ja. Und wenn man sich entscheidet, nach Sternen zu kochen, da muss man sich ja ständig, würde ich behaupten, irgendwie neu erfinden. Die Kreativität muss quasi gegeben sein. Also man versucht ja immer dann doch was anders zu machen und irgendwie neue Wege zu finden, wie man doch gewisse Rezepte vielleicht anpassen, optimieren kann oder doch was Neues erschaffen kann. Wie gehst du mit den Dingen um? Woher nimmst du die Kreativität und auch vielleicht auch die Motivation dazu?
Die Frage kriegt man häufig gestellt.
Ja?
Sehr häufig. Ja, ich kann es gar nicht so genau sagen, woher nimmt man die Inspiration oder sowas. Weil, also das ist ja unser Hauptjob. Also wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes im Prinzip, als uns mit Lebensmitteln zu beschäftigen oder auch in unserer Freizeit. Das hört ja nicht auf, wenn ich nach meiner Arbeit nach Hause fahre, dann sage ich ja nicht, jetzt bin ich kein Koch mehr oder jetzt mache ich mir keine Gedanken mehr darüber, sondern das geht ja die ganze Zeit weiter und das geht manchmal von, ich laufe durch den Supermarkt und sehe irgendein Gemüse oder über den Markt und sehe ein Gemüse. Manchmal ist es ein Spaziergang irgendwo im Wald. Wir gehen sehr viele Sachen selber sammeln, ob es jetzt Knospenblüten oder sowas ist. Dann sieht man irgendwas. Manchmal kommt einem einfach eine Idee beim Arbeiten. Social Media ist sicherlich eine Rieseninspiration, weil man natürlich auch die ganze Zeit beschallt wird von tollen Bildern, Reels und so weiter. Und selber essen gehen ist auch immer eine riesen Inspirationsquelle. Ja, und dann kommt das irgendwie alles zusammen. Dann reden wir darüber. Ich weiß nicht, mal gibt man vor und sagt, ey, ich möchte irgendwie einen neuen Zwischengang machen. Oder ein Kollege kommt und sagt so, guck mal hier, ich habe irgendwie ein neues, cooles Gemüse entdeckt. Oder ich habe letztens mal gesehen, man könnte so und sowas machen. Und dann werfen wir einfach alle Ideen zusammen in den Topf, schauen, was davon macht Sinn, was ist dann quasi auch der Stil des Kurs oder mein Stil und dann probieren wir es aus. Im besten Falle stimmt das dann so oder wir müssen halt irgendwie nochmal nachgehen, irgendwie nachfalten. Ganz selten gibt es natürlich auch mal sowas, wo man sagt, okay, ich habe eine Idee, habe da jetzt super lange drüber nachgedacht und man kommt irgendwie nicht zur zündenden Idee, sage ich jetzt mal. Und dann legt man den Gedanken mal beiseite. Oder ich habe in meinem Handy habe ich einen riesen Notizblock, sage ich mal, wo alles mögliche an Ideen draufsteht. Und dann legt man das einfach mal weg und ein halbes Jahr später oder sowas oder ein Jahr später liest man das nochmal und dann kommt irgendwie so dieser zündende Gedanke und sagt, okay, jetzt gehe ich das nochmal irgendwie andersrum an und dann wird ein Gericht draus.
Was ich ganz schön finde von dem, was du gerade erzählt hast, ist, dass der Teamgedanke, also du sagst ja gerade selber, selbst wenn jemand anderes mal eine coole Idee hat oder ähnliches, dann kann jeder mal was in den Topf reinschmeißen und dann kann man ja daraus schauen, ob sich was am Ende des Tages ergibt und vielleicht auch zum Konzept passt.
Ja, auf jeden Fall. Also finde ich ganz wichtig. Glaube ich, bleibt man so immer, also man bekommt immer neue Ideen rein und neue Sachen, die man selber einfach, an die man nicht denkt. Und vor allen Dingen steht jeder nochmal ganz anders hinter seinen eigenen Ideen oder eigenen Gerichten, als hinter Sachen, die man nur oder 100% vorgegeben bekommt. Also da erinnere ich mich auch zurück an Zeiten, als ich irgendwie Jungkoch war und man zu mir gesagt hat, so, du darfst jetzt mir eine neue Vorspeise machen oder sowas, dann war das für mich das Wichtigste, dass diese Vorspeise oder das Gericht genauso zu 100% auf den Teller kommt, wie ich mir das überlegt habe. Das ist halt anders, wenn man gesagt bekommt, okay, das liegt links, das liegt rechts, das liegt irgendwie 2 Zentimeter oberhalb davon. Dann macht man das natürlich so nach Schema F einfach, aber es ist schon so, wenn man eine eigene Idee hatte, dann ist man da 100% dahinter, dass man die so auch auf den Teller bringt. Und ich glaube, je mehr Ideen vom ganzen Team mit auf jedem Teller drauf sind, desto mehr ist jeder motiviert, das genau so umzusetzen, wie es sein soll.
Nochmal eine kurze Frage. Wir hatten ja schon das Stichwort Perfektion. Ist das für dich ein Non-Negotiable? Und du sagst, Perfektion ist bei uns Number One und wird groß geschrieben und jeder im Team soll die ganze Zeit nach Perfektion streben? Oder sagst du, ja, Perfektion ist irgendwo wichtig zu einem gewissen Grad, aber uns sind andere Themen sehr viel wichtiger.
Ich glaube, es ist nicht das Wichtigste, aber ich bin schon Perfektionist und man muss immer aufpassen und das muss man auch lernen, dass man sich da drin nicht verliert. In der Betriebswirtschaft gibt es so eine 80-20-Regel. 80% der Leistung in 100% der Zeit, glaube ich. Also ich glaube, der Gesamtablauf und Timing und sowas ist wichtiger als den ultra perfekten Teller, ne, weil oft, glaube ich, kriegt das auch jemand anderes gar nicht so mit, ne? Also ich denke mir manchmal so, okay, hier ist irgendwie ein kleines Törtchen gebacken und sowas, da ist eine Ecke rausgebrochen, kann ich das jetzt schicken oder das müsste eigentlich perfekter sein, aber es ist halt menschlich, du kannst, glaube ich, nicht immer wie gemalt alles so zu 100% servieren. Wir arbeiten dran, da arbeiten wir natürlich irgendwie jeden Tag dran, dass es immer besser und immer perfekter wird, aber es ist nicht das Allerwichtigste. Für mich ist das Wichtigste, glaube ich, Aufmerksamkeit in allen Bereichen. Das heißt, wenn ich etwas irgendwo ablege, dann sollte ich mir immer überlegen, warum lege ich das jetzt dahin? Oder macht es mehr Sinn, wenn ich es vielleicht einfach 10 Zentimeter weiter nach rechts oder einen halben Meter weiter nach rechts lege? Wenn ich etwas produziere und umfülle, warum, also dann direkt in das Behältnis, in das ich das nachher brauche, dass ich nicht nochmal anfassen muss und umfüllen muss. Wenn ich irgendwo durch den Laden laufe und hier liegt irgendwie ein Stück Papier rum, dann sollte ich das aufheben oder irgendwo ist was verschüttet worden, das dann einfach wegzuwischen. Also das halt, wenn jeder aufmerksam arbeitet, dann kommen wir auf jeden Fall mit viel weniger Arbeit durch den Tag, ne? Und ich glaube, das lässt sich auch so einfach im privaten Leben überall irgendwie so mit einbeziehen.
Gibt es so ein
Gästefeedback quasi, welches ihr bekommt? Wie setzt ihr das bei euch um und welche Gewichtung hat das bei euch? Also jetzt würden ja alle sagen, Gästefeedback ist das A und O. Wenn die Gäste nicht glücklich sind, dann geht gar nichts. Ist ja auch so, aber man nimmt ja auch nicht jedes Gästefeedback gleich zu 100%. Ja, ernst würde ich jetzt nicht sagen. Man kippt nicht gleich das ganze Konzept um. Nur weil jemand sagt, gefällt mir nicht. Die Karotte links, die war mir zu weit links. Und dann sagt ihr nicht gleich, okay, dann die Karotte kommt jetzt auf die rechte Seite, wenn links nicht passt. Ja. Ne? Also inwieweit verarbeitet ihr das bei euch im Team und inwiefern wirkt sich das auf eure Arbeit aus?
Also wenn wir neue Gerichte machen oder generell auch, achten wir schon sehr darauf, wie ist das Feedback der Gäste. Und wir fragen eigentlich auch jeden Gast nach dem Menü, was war euer Highlight? Gibt es irgendwas, was euch nicht so gut gefallen hat? Einfach, dass man sagt, okay, wir wollen das offen kommunizieren, bevor das irgendwo einfach hinter vorgehaltener Hand vertuschelt wird mit, irgendwie Freunden oder sowas und man dann im Zweifel nicht mehr kommt, sondern wir achten da schon sehr drauf. Aber wie du schon sagst, man muss halt trotzdem seinem Konzept und seiner Idee, glaube ich, treu bleiben. Das heißt, wenn ich mir oder wenn wir uns mit Sachen hundertprozentig sicher sind, dann versuche ich die auch erstmal zu vertreten. Wenn dann jetzt verhäuft vorkommt, irgendwie das kommt gar nicht gut an bei den Gästen, dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen. Aber ich glaube, dass wir das schon ganz gut differenzieren können, was ist oder was muss man anpassen und was nicht. Ne? Also manchmal hat man natürlich auch ein Gericht, wo man sagt, okay, da bin ich mir selber noch nicht so 100% sicher, ob das so cool ist. Ne? Achtet mal so ein bisschen darauf, wie da die Resonanz ist. Ne? Fehlt da vielleicht eine Säurespitze oder ein bisschen Salz?
Wie haben die geguckt, dass sie es gesehen haben?
Ja, tatsächlich. Das sind alles irgendwie so Sachen. Ne? Ich glaube, als gutes Beispiel, wir haben jetzt gerade ein Gericht mit Trüffel und wir benutzen aber keine künstlichen Trüffelaromen. Also es gibt halt verschiedene Saisons mit verschiedenen Trüffeln, die wiederum verschieden schmecken. Und viele Leute kennen halt eben so dieses Trüffelöl und Trüffelpaste, was man halt einfach so oft in Pasta bekommt oder sowas. Und das ballert natürlich halt.
Ja.
Wie das Thema mit echtem Vanilleeis und künstlichem Vanilleeis. So, und dann haben wir halt dieses Trüffelgericht gemacht und am Anfang kam halt schon hier und da mal so, ach, ich dachte, ich hätte mir vorgestellt, das schmeckt mehr nach Trüffel. Und dann muss man halt genau überlegen, okay, gehe ich jetzt den Weg und schütte da Trüffelöl drauf, dass das halt einfach Trüffel ist, so, ne? Oder dass das halt so nach Trüffel ballert. Oder bleiben wir dem Ganzen erstmal treu und vielleicht muss man auch in der Annonce, also wie wird das Essen am Gast erklärt, was ändern. Und das hat sich dann dazu entwickelt. Also wir sind dann dem Trüffel treu geblieben und haben nicht einfach Trüffel oder sowas reingeschüttet. Haben die Annonce ein bisschen angepasst und mittlerweile ist es einer der Gänge, die am besten ankommen.
Cool.
Ja, und man wird ja auch ein bisschen selbstbewusster, je länger man so ein Gericht dann schickt und sowas. Und das ist immer so ein bisschen, ja, schon ein kleiner Eiertanz, was man da jetzt macht.
Ja, du hast ja schon von euch als Team gesprochen. Und da stellt sich uns natürlich auch die Frage, wie ihr so zusammenarbeitet, so jetzt auch unter diesem Michelin-Sterndruck. Habt ihr da irgendwie Anreize oder so, die euch motiviert, dass ihr auf einer Wellenlänge bleibt? Ich denke da jetzt gerade an diese Serie The Bear, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo sich einfach alle wirklich die komplette Serie lang anschreien in dieser Küche. Ich weiß nicht, geht es bei euch auch so her oder wie ist die Stimmung bei euch im Team?
Nein, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, hoffentlich, auch hoffentlich flächendeckend. Da hat sich ganz viel getan in den letzten Jahren in der Gastronomie, dass das eben nicht mehr so ist. Da hat auch einfach keiner mehr Bock drauf. Also ich lasse mich ja auch nicht einfach nur noch 12 Stunden anschreien und sag dann so vielen Dank am Ende vom Tag. Also uns ist Harmonie schon sehr wichtig. Josh und ich sind, glaube ich, beide sehr harmoniebedürftige Menschen. Und aus dem Grund achten wir schon sehr darauf, wie man miteinander umgeht, ne? Wenn man Leute einstellt, dann achte ich schon sehr darauf, dass, also das muss halt auch einfach menschlich passen. Da kann jemand noch so ein geiler Koch oder eine geile Köchin sein. Wenn es halt nachher einfach ein Ego-Player ist, dann funktioniert das nicht. Wir stehen auf sehr kleinem Raum, halt irgendwie Schulter an Schulter und das funktioniert nur, das ist halt ein Teamsport, ne? Das funktioniert nur zusammen und wenn sich da jeder irgendwie nur ankeift, dann funktioniert da gar nichts. Und es gibt natürlich Zeiten, die sind stressiger, dann wird die Kommunikation, ich würde sagen, effektiver, also ohne zu schreien, sondern einfach dann, ja, dann wird halt nicht mehr um den heißen Brei drumherum geredet, ne? Dann wird nicht, könntest du bitte und wie wäre es, wenn, sondern einfach, okay, ich brauche jetzt das oder bitte einmal das. Aber ich glaube, das ist Gastronomie, so kennt das auch jeder, hoffentlich. Also das ist halt dann nicht so, dass ich dann irgendwie schlecht drauf bin oder irgendjemand schlecht drauf ist, das ist dann einfach so in dem stressigen Zeitpunkt irgendwie am Tag, dann wird das halt einfach so ein bisschen schärfer, aber ohne, dass man jetzt rumschreit oder irgendwie persönlich wird oder sowas. Das haben wir alle, glaube ich, irgendwie mal mitgemacht oder leider haben das viele mitgemacht oder auch abbekommen. Aber das ist einfach nicht mehr zeitgeistlich. Unser größtes Gut sind die Mitarbeiter und die muss man halten, denen muss man viel zurückgeben. Ja, und im Prinzip sind wir ja selber auch, also wir stehen ja mitten im Geschehen. Das ist ja nicht so, dass wir irgendwie auf einem Thron sitzen und einfach nur noch delegieren, sondern ich stehe ja mit allen genauso, ob es der Azubi ist oder die Küchenhilfe oder sowas. Wir stehen Schulter an Schulter und arbeiten uns zu. Ne? Ich arbeite genauso der Küchenhilfe zu wie der Azubi mir oder sowas. Und deswegen funktioniert das nur als Miteinander und in einem guten Miteinander.
Mhm.
Und wenn wir jetzt hier nochmal einen Schlenker Richtung Konzepte machen, gerade in der Gastronomie und das Ganze ganzheitlich betrachten, was würdest du sagen, welche Gastrokonzepte setzen sich langfristig durch, sowohl hier in Hamburg vielleicht auch, jetzt bist du ja ein bisschen in Hamburg, als auch bundesweit? Was meinst du, welche Trends oder Ansätze es gibt, die auch langfristig bleiben?
Also ich bin immer großer Fan als selbst inhabergeführter Laden, sag ich mal, halt einfach inhabergeführte Gastronomie und Sachen, die einfach ehrlich gemacht sind. Das ist, glaube ich, was sich einfach langfristig durchsetzen wird. Das zieht sich durch alle Sparten der Gastronomie, egal ob das jetzt ein Imbiss ist oder Mittel, ich sag mal, Bistro oder ob das High-End-Sterneküche ist. Ich glaube, es muss einfach aufrichtig und ehrlich sein. Und ich glaube, das wird auch, ich hoffe zumindest, das wird langfristig funktionieren. Ja, es gibt natürlich die großen Ketten und Systemgastronomien. Irgendwie funktioniert das. Manchmal fragt man sich, wie. Aber ich würde mir wünschen, dass mehr inhabergeführte Gastronomie gibt und dass das natürlich dann auch von den Gästen irgendwie gewertschätzt wird, dass das vielleicht 1 Euro oder 2 mehr kostet.
Ja.
Aber dafür stehen halt auch Persönlichkeiten dahinter. Rückwirkend würde ich auch sagen, wir hätten das Gehör besser mal als Pop-up vorher aufgemacht. Ich glaube, wir hätten viele Fehler vermieden.
Ich glaube, das wäre auf jeden Fall cool gewesen.
Nein, auf jeden Fall. Also ich finde es mega. Vor allen Dingen, weil halt viel Gastronomie auch jahreszeitenabhängig ist. Ob das jetzt irgendwie eher was Sommerliches ist, was in den Winter reingeht. Vor allen Dingen kannst du dann halt auch ganz schnell agieren, sage ich jetzt mal. Was trennt dieses Jahr? Wie sind die Leute drauf? Was haben wir für Wetter dieses Jahr? Dieses Jahr haben wir zum Beispiel super viel Schnee. Ist irgendwie auch wieder anders als in den letzten Jahren, wo es nur geregnet hat und sowas. Ne? Also ich glaube, da kann man sehr schnell dann einfach auf bestimmte Dinge eingehen. Und wenn sich das ausgeht nachher halt irgendwie mit Investitionskosten etc., dann ist das schon eine sehr coole Geschichte.
Also solltet ihr doch mal irgendwie ein Pop-up nochmal aufmachen, bitte ruf uns an. Wir probieren uns gerne durch. Und Paul, wenn du an eine Reise denkst, die dich geprägt hast, welches Gericht kommt dir zuerst in den Sinn?
Oktopus in Portugal.
Oh, der muss auf jeden Fall richtig gut gewesen sein.
Der war richtig gut, ja. Das war wirklich auch so ein ganz kleines Hinterhof-Restaurant. Super, super klein, schnucklig. Und das war schon auf jeden Fall echt heftiger Oktopus, den ich da gegessen habe. Der war schon wirklich, wirklich gut. Ja, weil es halt auch so unscheinbar einfach war.
Und wenn wir Richtung Touri-Falle denken, also ich habe da auf jeden Fall ein ganz krasses Beispiel. Bist du da schon mal auf irgendwas reingefallen, ist auf Reisen?
Alles, was immer so an diesen ganzen schönen Hafenpromenaden ist und sowas. Ne? Da sind wir, glaube ich, alle schon mal reingelaufen. Mhm. Schöner Ausblick, aber meistens nicht so viel dahinter.
Das stimmt. Also ich war mal in Wien und wir haben von Wien aus einen Tagestrip Richtung Budapest gemacht. Und es war tiefster Winter, sehr kalt. Wir hatten richtig, richtig Hunger und wir wussten gar nicht, wo wir hin sollen. Weil wenn du jetzt eine Hauptdestination dir aussuchst, dann beschäftigst du dich damit. Und dann haben wir gedacht, ach, eigentlich könnten wir nochmal nach Budapest fahren. Und dann hatten wir gar keine Ahnung, was wir da machen. Und konnten auch wenig sehen, weil tatsächlich Schneefall sehr heavy war und sah ein Restaurant von außen eigentlich ganz toll aus und ganz gut. Und dann sind wir rein und dann hat man uns die Karte gegeben und da gab es halt Touristenmenü 1, Touristenmenü 2 und Touristenmenü 3. Und so hieß das auch. Und wir hatten aber so einen Hunger, dass wir da gar nicht mehr rausgegangen sind. Und es war so, so schlecht, muss ich wirklich sagen.
Aber du hast eine Geschichte zu erzählen.
Richtig, ja. Du siehst ja, mit welcher Emotion ich sie nach wie vor weitergebe.
Aber Paul, du als Sternekoch, wie gehst du im Urlaub essen oder auf Reisen oder meinetwegen auch in Hamburg? Also bist du dann einer, der dann schon den Anspruch hat und sagt, ja, ich gehe jetzt auch nur High-Class essen? Oder darf es dann auch mal bewusst vielleicht was bisschen mehr casual sein?
Auf jeden Fall Team Casual. Ich gehe unheimlich gerne natürlich irgendwie in Fine-Dining-Restaurants essen. Aber mein Geldbeutel lässt das nicht immer alles zu. Aber ich finde, also das hat oft ja nicht viel mit der Reisedestination zu tun. Also viel Gastronomie oder viel High-End-Gastronomie ist natürlich halt auch irgendwo eine Verwirklichung von den Leuten, die dahinter stehen. Oft auch international. Und ich glaube, wenn du wirklich ein Land oder eine Stadt oder was auch immer kennenlernen willst, dann musst du in diese kleinen, urigen Restaurants, sage ich mal, gehen, wo, und ich meine, den kennt jeder, den Tipp, aber da, wo halt die ganzen Einheimischen einfach drin sitzen. Ne? Also in Hamburg, da, wo die Hamburger sind, da wirst du wohl das beste Essen kriegen und nicht das, was TripAdvisor oder sowas vorschlägt, dass das Beste ist. Ja.
Und wie spielt Essen und Reisen bei dir emotional zusammen? Also weckt ein Geruch zum Beispiel auf Reisen sofort Erinnerungen oder verknüpfst du sofort einen Ort mit einem Aroma? Und wie nutzt du das eventuell auch bei dir im Restaurant, um bei Gästen im Coeur genau diesen selben Wow-Effekt zu kreieren?
Also wir sind ja im Coeur aufgrund unseres Konzepts so ein bisschen an die Region gebunden. Deswegen koche ich jetzt nicht so mit orientalischen Gewürzen zum Beispiel. Aber wenn ich das dann zu Hause habe, dann erinnere ich mich schon daran, irgendwie, dass ich vielleicht mal auf einer Reise in Marokko irgendwie eine geile Tagine gegessen habe oder dass man vielleicht in Südamerika irgendwie mal was Geiles mit irgendwie einer knackigen Säure hatte und einer ordentlichen Schärfe. Das ist aber eher privat und wenn man selber irgendwo essen geht. Und ich glaube, es ist eher das Reisen und Essen spielt eine größere Rolle als Essen und Reisen, wenn man das so umdrehen kann. Wenn ich unterwegs bin irgendwo, dann ist Essen oder generell Kulinarik schon ein Riesenthema, weil darüber, finde ich, lernst du ein Land schon sehr, sehr gut kennen und auch Kultur.
Mhm. Aber wenn du essen gehst, wie ist das dann? Also kannst du diese Kochbrille ablegen oder denkst du die ganze Zeit im Hinterkopf so, ah, wie machen die das? Oh, das könnte ich auch umsetzen. Ah, da ist zu viel Salz, das hätte ich anders gemacht. Wie ist das?
Nee, gar nicht. Also ich versuche das immer oder ich blende das sehr gut aus, dass ich Koch bin. Also bei vielen Sachen weiß man, wie die gemacht sind und dann appreciate ich das eher, wenn ich sehe, okay, da ist sehr viel Aufwand dahinter. Dann denke ich mir, geil, cool, dass ich sowas bekomme. Natürlich hat man auch mal, man läuft auch mal in eine Falle, das hatten wir ja gerade. Und dann bin ich eher immer nur ein bisschen genervt, wenn ich viel Geld für etwas bezahle, wo ich weiß, das ist eigentlich nur so lapidar dahin gekocht. Aber im Grunde will ich da gar nicht irgendwie groß drüber judgen, weil mir die Gesellschaft mit den Leuten, mit denen ich essen gehe oder der Abend und sowas wichtiger ist, als jetzt zu sagen, ich zerpflück das gerade jetzt hier irgendwie in seine Einzelteile.
Mhm. Wenn du im Urlaub essen gehst, worauf achtest du als erstes in einem Restaurant, um zu wissen, ob es ein echtes Highlight wird oder nur Hype? Du hattest ja schon gesagt, wenn Einheimische im Restaurant sitzen, das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Es gibt aber ja doch die ein oder anderen, die sagen, nein, TripAdvisor ist mein Go-To, da gucke ich als allererstes rein oder davor sich auf Insta, TikTok und Co. durchscrollen, um zu gucken, was sind die Insights. Da muss man ja auch überlegen, wem glaube ich am Ende des Tages. Was ist, würdest du sagen, ein gutes Zeichen, um halt auf einer Reise im Restaurant nicht enttäuscht zu werden? Jetzt sag nicht Trial and Error.
Es hat mir auf den Zunge gelegen. Ja, also tatsächlich, ich gucke schon dann auch viel über Bilder, also sei es einfach so über die Browsersuche oder Social Media. Ich glaube, das verrät schon viel. Social Media ist mittlerweile einfach eine Visitenkarte von Restaurants. Und ja, darüber kann man vielleicht mit einem professionellen Auge viel erkennen. Weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht, also ich weiß nicht, wie es anders ist.
Ich sehe ganz genau, das, was als rote Beete ausgezeichnet ist, ist keine rote Beete.
Nein, also nee, es geht also einfach so ein bisschen,
glaube
ich.
Vielleicht nicht dahin gehen, wo Touri im Menü 1, Touri im Menü 2
steht. Ja, nein, ich sag mal so, natürlich, also ich gucke dann schon auch mal auf eine Speisekarte, dann guckt man schon auch mal, okay, was ist denn da einfach so im Querschnitt drauf? Ich will mir immer nicht vorher schon überlegen, was ich essen werde, sondern überfliegt das einfach nur ganz grob, okay, was gibt's denn da? Wenn es halt irgendwie all you can frit ist, dann ist das auch, das hat auch alles seine Daseinsberechtigung, so ist auch mal ganz geil, aber es kommt halt immer so ein bisschen auf den Anlass drauf an, ne? Und man muss dann vielleicht auch mal eine Review lesen und nicht einfach nur nach Sternen gehen.
Das stimmt,
ich meine, das Thema nach Erwartungshaltung wird viel bewertet. Also ich sag mal, es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, okay, Coeur, 3 Sterne, weil war nicht mein Stil von Essen. So, ja, das ist aber ja keine ehrliche Bewertung. Das ist halt einfach nur, okay, deine Erwartungshaltung war vielleicht anders, aber
heißt nicht gleich, dass das Konzept schlecht ist,
genau,
oder das
Essen
schlecht war.
Ja.
Klar.
Wenn ich zum Italiener gehe, der keine Pizza macht, ich aber unbedingt Pizza essen will, ist meine Erwartungshaltung in dem Moment nicht getroffen. So, und manche sind natürlich dann frustriert und geben dann halt irgendwie wenig Sterne oder irgendwie eine schlechte Bewertung. Aber das ist ja nicht fair.
Aber gibt es bei dir so eine konkrete Red Flag bei Restaurants, wo du sagen würdest, auf gar keinen Fall gehe ich dahin? Also ich muss jetzt dran denken, in meinem Heimatort haben wir einen Dönerladen, der auch Burger und Pizza anbietet.
Das ist auf jeden Fall schon mal sowas. wenn einfach das Angebot, wenn man so alles machen will, das kann meistens nicht funktionieren.
Tut's auch nicht.
Ja, das ist auf jeden Fall was. Also wenn du halt die Karte liest und es gibt alles, dann wird auch leider wahrscheinlich alles nicht so gut sein.
Ja, was ich jetzt noch sehr spannend finden würde, ist natürlich, was die Generation Z dazu denkt. Die liebe Minu, wie sie denn zum Reisen und zur Kulinarik und zur Verbindung steht. Deswegen kommen wir auch jetzt zu unserer Rubrik, der Gen Z Spot, wo wir Trends, Hacks und Perspektiven der jungen Generation mal unter die Lupe nehmen. Und hier können wir Minu mal richtig in die Mangel nehmen.
Yeah.
Paul, also auch für dich eine Wildcard. Bitte frag sie und treib sie in die Enge, je nachdem, was du wissen wollen würdest von ihr. Und ich würde natürlich auch den Anfang machen, liebe Minu. Wie sieht es bei dir mit Reisen und Restaurants aus? Wie suchst du deine Top-Restaurants aus? Guckst du tatsächlich auf TikTok und Social Media nach? Guckst du bei den Reviews nach? Ist es vielleicht auch ein, sage ich mal, eine Kombination aus mehreren Sachen, wie du da deinen Foodspot in deinem Urlaub raussuchst?
Ja, ich glaube, es ist wirklich primär dieses, okay, ich bin gerade irgendwo, ich habe ganz doll Hunger, ich gehe jetzt auf Google Maps, gucke, was hat hier die beste Bewertung, gucke kurz durch. Bei mir ist immer noch, haben die was Veganes? Ja, okay, dann gehe ich dahin. Das ist, glaube ich, 90% der Fälle so. Ansonsten bin ich immer, bevor ich irgendeinen Trip mache, wird immer in die TikTok-Leiste eingegeben, keine Ahnung, Amsterdam Foodspots oder so. Bin ich leider ein Opfer für, muss ich zugeben.
Und wenn du in einem Apartment-Hotel, Hotel mit Küche unterwegs bist, bist du eher jemand, die sagt, ich will auf jeden Fall kochen auf Reisen, darauf habe ich richtig Lust? Oder denkst du, nee, ich habe hier Urlaub und ich lasse mich jetzt hier mal schön bekochen?
Also an sich habe ich immer große Motivation, vor allem wenn ich jetzt irgendwie so Städtereisen mache oder so, natürlich auch die ganzen verschiedenen Restaurants auszuprobieren. Aber tatsächlich war ich vor 3 Monaten jetzt in London für 5 Tage. Und wir hatten halt Hotel ohne Frühstück, aber mit kleiner Kitchenette. Und wir haben gesagt, wir können uns keine 5 Tage Brunch in London leisten, das geht nicht. Und dann haben wir uns einfach Haferflocken und Obst gekauft und haben uns einfach Porridge in der Kitchenette gemacht. Und da, glaube ich, ist ein kleiner Mix schon sehr sinnvoll und das mache ich dann auch gerne. Einen Tag sind wir dann doch brunchen gegangen, weil das bringt dann doch irgendwie Spaß.
Ja, ja, du bist ja auch ein kleiner Brunch-Typ,
ja,
und Breakfast-Typ. Sehe ich doch auch immer auf deinen Stories.
Hoppala.
Und Paul, Gen Z ist ja ein wachsender Gastanteil auch in der Beherbergungsbranche. Wie sieht das bei euch in der Gastro aus? Ist Gen Z bereits eine feste Zielgruppe bei euch im Restaurant? Oder ist es eine Zielgruppe, wo du sagst, die sind schon Trendtreiber, die will ich auf jeden Fall, ob es jetzt konzeptionell ist oder halt auch in eurer Guest Journey, definitiv irgendwie integrieren?
Also auf jeden Fall. Man muss sagen, wir haben natürlich, und ich glaube, das ist aber einfach eine Preissegmentsfrage, nicht überwiegend Gen Z Gäste. Also ich freue mich immer darüber, wenn junge Leute zu uns kommen und einfach um das Ganze mal zu erleben und das Ganze mal auszuprobieren, und bin da auch immer sehr gewillt, da einfach nochmal eine extra Schippe zu geben, weil, also es sind einfach die Gäste von morgen, die Mitarbeiter von morgen, und wir handhaben das eigentlich schon so, dass man sagt, okay, wenn wir als Beispiel ein junges Pärchen hatten wir letztens noch da, die haben sich dann eine Getränkebegleitung irgendwie, wollten sich teilen, und dann habe ich gesagt, so, du machst auf jeden Fall, wir machen beide Getränkebegleitungen und dann gibt es noch einen Zusatzgang und sowas, einfach von uns aus, weil ich sage so irgendwie, ich finde das geil, dass sie das machen, dass sie sich das leisten, weil das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass man da dann in die mehreren 100 € geht für ein Abendessen, und da sage ich dann schon, wenn das für uns irgendwie realisierbar ist, dann machen wir da komplette Rundfahrt irgendwie.
Hm, schön.
Und vielleicht noch eine weitere Frage, weil du ja gerade auch aus Arbeitgebersicht so ein bisschen gesprochen hast. Würdest du sagen, dass die Spitzengastronomie für gerade die Gen Z attraktiv ist oder attraktiv sein könnte? Und wie sieht denn eigentlich eure Teamstruktur aus? Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr seid ein richtig junges, dynamisches Team.
Ja, aber wir haben tatsächlich gar nicht so einen großen Gen Z-Anteil. Tatsächlich glaube ich, unser Azubi, Tim.
Cool.
Hallo Tim, grüß dich. nein, also ich weiß nicht, also ich glaube, wir müssen immer attraktiver werden, weil natürlich halt einfach der Nachschub an Personal, böse gesagt, wird natürlich jünger, und wir müssen halt schauen, wie bleiben wir auf lange Sicht attraktiv als Arbeitgeber, was kann man machen. Natürlich ist Arbeitszeit ein Riesenthema, glaube ich. Und das ist natürlich, oder Arbeitszeit, Arbeitsumfeld, was können wir als Arbeitgeber tun, damit sich jeder und jede in jedem Alter bei uns wohlfühlt. Und das ist egal, ob man jetzt, jemand anfängt bei uns, der gerade 18 geworden ist oder bis rein theoretisch hoch ins Rentenalter. Und das ist natürlich, das ist eine riesen Herausforderung, glaube ich, weil du natürlich viele verschiedene Generationen zusammenwirfst. Wir sind, glaube ich, relativ gleich alt. Ich glaube, wir sind gerade so zwischen 20 und Mitte 30 im Team. Da hast du natürlich irgendwie viele Schnittstellen und das funktioniert ganz gut, aber wir müssen uns natürlich darauf einstellen, dass man dann auch sagt, okay, wie gehen wir auf die wirklich jungen Leute ein? Und das ist natürlich eine Frage, so, also wie bleibt man attraktiv oder was muss man vielleicht auch an Gimmicks geben? Weiß nicht, geht es über Technologie oder irgendwelche, ja, keine Ahnung.
Ich glaube, es ist viel, ja, einfach sympathisch und menschlich darstellen. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Thema einfach in meiner Generation. Und ich glaube, dieses Zwischenmenschliche und einfach Coole, dass man Bock hat, irgendwie zu euch zu kommen. Das war bei mir ja auch so, als ich bei der Sikon angefangen hatte. Ich hatte zwei Unternehmen zur Auswahl und war so, okay, das eine sieht halt sehr, ja, ich will nicht sagen veraltet aus, aber eigentlich war es so. Und die haben alle gesagt, ja, nee, also, keine Ahnung, so gemeinsame Mittagspausen und so weiter machen wir nicht. Ja, bittet jeder seine Stunde und dann gehen wir alle wieder nach Hause. Oder ich hatte halt die Sikon, wo alle so ein bisschen entspannter waren und irgendwie sympathisch waren und einfach Interesse hatten an mir als Person.
Ja.
Und ich glaube, das ist einfach sehr, sehr wichtig.
Ja. Cool.
Aber das ist ja auch das, was ihr am Ende des Tages im Chör ja darstellen wollt, ne? Also, du hast ja auch gerade selber gesagt, gerade am Anfang, dass ihr ja eine gewisse Atmosphäre auch übertragen wollt. Das ist halt die Spitzengastronomie auf der einen Seite als, sage ich mal, Produkt, was ihr dann auch verkauft. Aber das soll dementsprechend auch nicht die alten Klischees mit sich tragen, sondern es soll halt eine junge, dynamische Atmosphäre haben, wo keiner irgendwie eine Grenze zieht, von wegen, oh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt reingehen sollte oder nicht.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein Punkt, dass viele auch aus meiner Generation eben vielleicht Respekt haben vor der Sterneküche und an sich erstmal sind, oh, Hilfe, da passe ich doch gar nicht rein und bin ich doch ein viel zu kleines Mäuschen für, dass ja, man sich da einfach nahbar darstellt, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, also da arbeiten wir natürlich dran, dass wir uns irgendwie, also vorrangig über Social Media Auftritt irgendwie so darstellen, dass das halt jetzt nicht, also es muss halt schon Spagat haben zwischen, okay, das muss halt alles sehr wertig sein.
Ja.
Oder sollte es im besten Falle, aber eben auch einfach zeigen, okay, du kannst hier reinkommen, du kannst auch einfach, also ob es als Gast oder als Mitarbeiter ist, komm rein, hab Spaß mit uns beim Arbeiten oder du kannst auch einfach auf ein Glas Wein vorbeischauen. Wir haben tatsächlich, als wir den Stern bekommen haben, längere Zeit darüber nachgedacht, ob wir den überhaupt draußen an die Tür hängen oder ob das nicht abschreckend wirkt für eben das Konzept, ne, um dieses auch einfach komm rein und setz dich an die Bar, ist natürlich in einem besternten Restaurant anders, als wenn man sagt, okay, auch das sieht dann nett aus von außen, ich laufe da mal rein.
Ja.
Haben uns dann dazu entschlossen, den doch draußen dran zu hängen, weil es dann irgendwie auch, also wir haben schon sehr viel dafür gearbeitet, dass es halt irgendwie das bekommt, aber arbeiten jetzt natürlich daran, weiter im Marketing so zu sein, dass jeder versteht, komm einfach rein und hab Spaß, egal was da vorne an der Tür dran hängt.
Was mich als Gen Z jetzt aber auch noch interessieren würde, was ich mir aufgeschrieben hatte, ist, was hältst du denn von so Social-Media-Empfehlungen und so weiter für Gastronomie? Also diese Top-Food-Tipps in, keine Ahnung, Hamburg oder wo auch immer.
Man muss halt differenzieren, ne? Was ist das für Content? Ich glaube schon, dass das wichtig ist und dass das viele Gäste einspült. Aber man muss natürlich halt auch so ein bisschen überlegen. Es gibt natürlich schon sehr trashige Geschichten. Ja, und am Ende ist es, glaube ich, es kommt ein bisschen darauf an, worauf man denn Lust hat. Also auf welche Branche der Gastronomie oder auf welche Art von Gastronomie. Also ich glaube, alles, was so im Streetfood oder halt so Imbissbereich ist und sowas, da glaube ich, ist das schon wirklich gut, weil da gibt es halt einfach hunderte Restaurants oder Imbisse und sowas. Da ist es schon ganz cool, wenn man irgendwie so ein bisschen weiß, okay, der sticht raus oder keine Ahnung, oder es gibt irgendwie was am anderen Ende der Stadt, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte oder sowas. Ne? Im gehobenen Bereich, glaube ich, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal wird vielleicht auch ein bisschen zu sehr die eigene Meinung mit reingebracht und das ist nachher halt immer auch irgendwie ein bisschen eine Konzeptfrage, eine Frage der Umsetzung, was man überhaupt machen kann und sowas. Ne? Also du kannst es eigentlich ganz schwierig, finde ich, miteinander vergleichen, weil auch ganz andere Mittel dahinter stehen.
Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Gen Z-Spot? Machen wir da einen Haken dran Und wir kommen mal zum Thema Kochen selber. Also, du bist ja Koch und wir wollen natürlich auch ein bisschen was mitnehmen für uns.
Für zu Hause.
Für zu Hause oder für den nächsten Trip in der Kitchenette. Dazu als kurze Einstiegsfrage. Du hast es ja am Anfang schon mal mit deinem Frühstück vielleicht beantwortet. Hast du eine Art, ich habe es jetzt genannt, Guilty Pleasure Gericht, wo du sagst, okay, eigentlich ist mir Küche sehr, sehr wichtig und ich lege da großen Wert drauf, aber keine Ahnung, die Nudeln mit Ketchup, die sind's.
Das Ei hast du vergessen.
Ja.
Oh, so einen richtigen Guilty Pleasure habe ich, glaube ich, nicht. Also, ist schon so Nudeln ist schon irgendwie was irgendwie immer geil ist. Also, es geht irgendwie schnell, es macht immer Bock zu essen. Und es ist irgendwie auch egal, was man dazu macht. Ne? Also es kann tatsächlich auch einfach so gebratene Nudeln mit ein bisschen Ei und Maggi sein.
Maggi ist ein großes Ding.
Ist schön salzig.
Es ist groß geworden irgendwie. Also es war es nie, aber dann, ja wie gesagt, das Salat hat mich geprägt.
Und wenn du unterwegs bist im Hotelzimmer und du hast eine Küche zur Verfügung, bist du derjenige, der auch sagt, ja, ich gehe jetzt mal in die Küche und koche mir selbst was, weil ich kann es am besten? Oder sagst du, nee, also ich will auch auf jeden Fall mich bekochen lassen. Da habe ich gar keine Lust, jetzt irgendwie selber nochmal Hand anzulegen.
Teils, teils, würde ich sagen. Also an sich gehe ich schon sehr gerne essen und lasse mich dann mal bekochen. So oft kommt das vielleicht nicht vor, aber je nachdem, wo ich bin, ne, wenn es dann halt irgendwie dann Zutaten gibt, die so outstanding sind oder die halt einfach, wenn ich am Meer bin und du kriegst halt super geilen frischen Fisch oder geiles Krustentier oder sowas, dann geht mir ja schon das Herz auf, wenn ich mir da irgendwie einen Beutel Garnelen holen kann oder sowas und damit irgendwas Schnelles, Leckeres kochen kann. Weil das irgendwie, ja, das ist dann schon noch, das ist so ein bisschen Feeling und ja, das ist halt einfach hier, haben wir das halt nicht so in Deutschland.
Ja.
Und deswegen ist das dann schon ganz geil, wenn man das irgendwie mal nutzen kann.
Das ist auch immer absolutes Highlight bei meiner Mutter und mir im Urlaub. Wir gehen immer in die Supermärkte und verbringen da wirklich Stunden. Wir finden das ganz toll und probieren immer alle Sachen aus und gucken uns alles an.
Voll.
Und kommen immer dann mit irgendwelchen Sachen wieder. Ich weiß, das letzte Mal meine Mutter mir Backpulver aus Dänemark mitgebracht, weil sie die Verpackung so schön fand. Aber wenn wir nochmal überlegen, in einer Apartment-Kitchenette zum Beispiel hat man jetzt ja nicht die gleichen Möglichkeiten wie ihr jetzt im Körn eurer Küche. Nehme ich jetzt mal
fast
an. Fast. Worauf muss man denn da achten und hast du vielleicht Tipps, was man sich da gut zubereiten kann, was man da gut machen könnte?
Der Kitchenette heißt ja immer wenig Platz. Das Gute ist, dass ich, bevor ich nach Hamburg kam, lange, ich glaube schon 3 Jahre in einem Apartment mit der Kitchenette gewohnt habe. Das heißt, ich bin Profi da drin. Also ich sag mal, da waren halt echt so One-Pot-Geschichten, ist das Go-To, ne? Weil man hat auch keinen Bock zu spülen, ne? Und halt irgendwie, je weniger man dreckig macht, desto weniger muss man spülen. Und das ist halt einfach irgendwie so, gerade auf kleinem Raum, man hat ja oft dann nur 2 Herdplatten. Wenn man mit einer großen Pfanne oder einem Topf arbeitet, dann hat man auch irgendwie nur Platz für einen. Deswegen, ja, man kommt halt irgendwie ganz schnell immer auf so Pasta-Nudelgerichte, weil man das halt eben auch oder auch Reis und sowas geht ganz gut. Wenn man es halt irgendwie so ein bisschen anfängt mit ein bisschen Gemüse, dann kommt da eine Dose Tomaten drauf oder sowas und dann halt einfach, das muss man immer so ein bisschen ausrechnen, wie viel Wasser man dann braucht, dass man das quasi so einkocht und dabei die Nudeln oder Reis gart, dass das dann alles gleichzeitig fertig ist. Da hilft aber auch AI ganz gut. Die kann das ganz gut ausrechnen, wie viel Wasser man auf wie viel Nudeln braucht.
Interesting.
Und wenn wir schon dich als Sternekoch hier bei uns sitzen haben, wir wollen ja alle mal Fine Dining Vibes bei uns in der Zuhause zaubern, auch mit kleinsten Küchen. Und was würdest du sagen, wie macht man das als Normalo ohne Sterneküche? Also vielleicht hast du auch irgendwie einen Tipp oder einen Trick oder vielleicht auch ein ganz besonderes Gericht, wo du sagst, da kann man wirklich ganz tolle Momente zaubern, den Wow-Effekt schaffen, auch wenn man nicht jahrelang in der Sterneküche gearbeitet hat.
Also ich glaube, das, was ich beobachte, ist, das meiste ist das Abschmecken und Würzen von Sachen. Also wirklich auch mal mit Mut zum Salz da rangehen. Na, das ist wirklich so, ne? Also Salzgrenze bedeutet halt oft auch, dass man geschmacklich sehr viel rausholt. Und oft ist es tatsächlich auch das, was den Unterschied macht. Und das geht oft auch schwierig mit Nachwürzen irgendwie. Das ist was anderes, wenn man das direkt mit im Kochprozess irgendwie schon würzt. Ja, und es sind oft auch wirklich einfache Dinge, ne? Ich sag mal, hier in Hamburg, wir haben ja das große Glück, wir haben super tolle Märkte. Und wenn man auf den Markt an den Fischstand geht oder sowas, oder wir haben auch tolle Krustentierstände, ist natürlich alles halt irgendwie wieder tierisch. Aber ich sag mal, so eine Jakobsmuschel, da kann man schon echt nicht viel mit falsch machen. Die kostet natürlich auch ein bisschen was, aber ist natürlich vergleichsweise, wenn ich es mir auf dem Markt kaufe, da kann ich sie mir ja auch direkt öffnen lassen.
Hm.
Dann nach Hause, dann lege ich die in die Pfanne, eine Minute von beiden Seiten und dann ist die top. Und dazu kann ich im Prinzip alles machen. Also wir haben ein Gericht bei uns, das ist simpel, aber auch irgendwie, ich glaube, das Simple macht es so genial. Irgendwie darunter ist einfach ein Spitzkohlsalat. Und natürlich, dann haben wir noch ein bisschen Kümmelschaum und sowas, um das ein bisschen fancy zu machen. Aber eigentlich ist es ein Spitzkohlsalat oder ein Krautsalat mit einer geilen Jakobsmuschel drauf. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, das kriegt man zu Hause ganz gut nachgekocht.
Ja. Könnte ich mir gut vorstellen zu essen. Ich kenne auch jemanden bei uns im Team, die sehr auf Kohl steht. Die würde sich auch sehr darüber freuen. Liebe Grüße an Kirsten gehen an dieser Stelle raus. Und vielleicht kommen wir ja noch zu dem Genuss, dass wir vielleicht sowas in die Richtung mal machen können. Kommen wir nun zu unserem Big Three, also den Top 3 Sachen, die ihr aus unserem Gespräch mitnehmen könnt für heute, zusammen mit Paul. Und ich komme jetzt nun mal zur ersten These, und zwar auf die ganzheitliche Experience kommt es am Ende des Tages in der Gastronomie drauf an. Es geht nicht nur um den Teller. Seid also am Ende des Tages sympathisch. Intuitiver Service mit persönlicher Note verwandelt Gäste in Stammkunden. Echtes Hosting schlägt definitiv Routine. Eine großartige Gastronomie beginnt daher, wie schon am Anfang gesagt, nicht auf dem Teller, sondern in der Art, wie man am Ende des Tages arbeitet. Mit den Gästen und mit dem Team zusammen.
Und These Nummer 2, Kultur durch Küche. Support your local und lokale Spezialitäten plus spontane Buchungen machen Reisen zu kulinarischen Entdeckungen. Reisen wird erst durch Geschmack wirklich erkennbar. Gutes Essen ist nicht unbedingt Luxus auf Reisen. Es ist einfach der Moment, in dem man wirklich ankommt. Man reist nicht für Sehenswürdigkeiten, man reist für Momente.
Wow. Und Number 3 unserer Thesen, großartiger Geschmack braucht keine große Küche und großartiges Kochen beginnt nicht mit Ausstattung, sondern mit der ganz großen Aufmerksamkeit. Multifunktionale Tools und clevere Mini-Rezepte meistern meistens den kleinsten Space, den ihr habt, um effizient und genussvoll zu arbeiten. Und an dieser Stelle würden wir definitiv nochmal das letzte Wort an Paul übergeben. Der hat auf jeden Fall noch eine kleine Love Note an euch.
Ja, auf jeden Fall seid offen für Neues, probiert neue Dinge aus. Und ich glaube, die Guest Experience ist immer geiler in einem kleinen, inhabergeführten Laden als in einer riesen Kette oder irgendwie in einer Systemgastronomie. Also versucht aus und besucht uns gerne.
Ein tolles Schlusswort, finde ich. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Vielen Dank, Paul, für deine Einblicke. Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger.
Ich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, Paul, dass du bei uns warst. Und dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit all euren Freunden, Kollegen, vor allem Foodie-Lovern, besucht das Chör und hört uns nach wie vor weiterhin zu. Natürlich freuen wir uns, wenn ihr dem Podcast folgt und eine positive Bewertung dalasst oder wenn ihr uns auf Social Media auscheckt. Kleiner Spoiler, wenn ich schon Social Media sage, der Paul wird uns definitiv auch nochmal besuchen und zwar in unserem Hood-Haus in unserer kleinen Kitchenette und wird uns zeigen, was eigentlich Fine Dining so richtig in Action bedeutet, wenn man vor Ort nicht wirklich viele Mittel hat, um was Schönes zu zaubern oder es auch nur denkt und man hat eigentlich alles, was man braucht, vor allem das Salz. Also alle Links dazu findet ihr in unseren Shownotes.
Und dann heißt es, bringt euch auch beim nächsten Mal wieder mit. Da reden wir dann gemeinsam mit Marco Sinervo von MGM Models über das Thema Gründen mit Haltung, wenn Menschen das Geschäftsmodell sind.
Bis dahin, bleibt hungrig. Tschüssi.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.